Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Wolfgang Open in Ismaningen sind das letzte Challenger-Turnier, was noch auf Teppich verblieben ist. Es gibt noch ein paar ITF-Turniere, die auf Teppich gespielt werden. Letzte Woche gab es zum Beispiel auch ein Frauenturnier auf Outdoor-Carpet, aber auf der ATP bzw. auf der Challenger-Turnier-Serie ist dieser Belag quasi verschwunden. Darüber müssen wir dann doch sprechen. Und wenn es dann auch noch vor den Toren von München ist, dann müssen wir sowieso darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite ist natürlich wieder der Macher von TennistourTalk.com, Florian Herm. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Wir haben vor ein paar Jahren immer noch die Überschrift gehabt, Eckenthal will auf dem Teppich bleiben. Eckenthal gibt es leider nicht mehr. Jetzt ist Ismaning der letzte verbliebene Mohikaner und da freuen sich immer so mancher Spieler drauf, auch so mancher Berichterstatter und Berichterstatterin drauf, aber die Spieler, so mancher Spieler, der mag es dann immer noch sehr, sehr gerne, dieses Turnier, ne?
Ja, es ist halt immer noch irgendwie was Besonderes, oder? Es ist was Einzigartiges. Ne? Viele Unternehmen suchen immer irgendwie nach einem USP und dieses Turnier hat es aufgrund dieses besonderen Bodenbelages. Und ja, es gibt natürlich viele deutsche Spieler, die diesen Belag sehr gut kennen und natürlich auch immer wieder gerne nach Ismaning kommen. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen internationalen Spieler, der das einfach mal ausprobieren will. Ja, und ja, dann mal mit mehr oder weniger Erfolg dann vielleicht auch wiederkommt oder eben auch nicht.
Man muss dazu sagen, man muss es vielleicht ein bisschen erklären, dieses Teppichspiel ist ausgestorben, weil es halt dann doch ein Spiel ist, was den Aufschlag Riesen bevorzugt. Und wir haben bis Ende der 90er eigentlich viele Teppichturniere auch noch Indoor gehabt. Wir haben zum Beispiel Anfang der Nullerjahre auch noch das Masters 1000 in Paris noch auf Teppich gehabt. Aber dieser Belag ist dann auch ausgestorben, um ein ganz kleines bisschen mehr Action in die Ballwechsel reinzubringen. Also das ist ein sehr schneller Belag. Der Ball springt extrem flach ab und deswegen sind solche Leute wie Maxim Cressy vor ein paar Jahren zum Beispiel oder auch Marc-André Hüsler oder auch der Sieger Antoine Bellier natürlich ein bisschen bevorzugt auf diesem Belag, weil sie mit ihrem Aufschlag durchkommen. Und auch Maximilian Marterer mit seinem Linkshänderaufschlag war hier in der letzten Woche in Ismaning sehr stark im Vorteil, weil da haben so mancher Gegner hat dann so gedacht, ja, was soll ich hier eigentlich machen gegen den Aufschlag? Maxi Marterer, der ins Finale gekommen ist und dann am Ende, obwohl er kein einziges Break zugelassen hat im gesamten Turnier, nicht das Turnier gewonnen hat, war in guter Form in der letzten Woche. Wir haben leider kein Interview mit ihm, aber darüber möchte ich gerade noch sprechen, über Maxi Marterer. Der hatte wirklich eine fantastische Woche dort.
Ja, und ist auch einer, der, wenn ich es richtig im Kopf hatte, auch im Eckental, als es noch ein Teppichturnier war, auch da schon mal gewonnen hat. Mhm. Also der fühlt sich auf diesen schnellen Belegen sehr gut. Sehr wohl, ist ein Lefty, das macht die ganze Sache natürlich auch nochmal ein bisschen unangenehmer für viele Kontrahenten und ich glaube, das passt ganz gut und einer, der es auch gewohnt ist, auf solchen Belegen eben aufzuschlagen und der gehört dann eben in diese Kategorie von Spielern, die dann auch immer wieder gerne natürlich zu diesen Teppichturnieren oder zu diesem einen verbliebenen Teppichturnier noch zurückkommen. Man darf aber nicht vergessen, du hast gesagt, Marterer hat die letzten Wochen eigentlich sehr, sehr stark agiert und hat da unter anderem schon einige Halbfinals gespielt gehabt. Tullen, Alicante war mit dabei, also das heißt, auf unterschiedlichen Belegen auch erfolgreich war, das, was ja dann weniger darauf rückzuführen ist, dass er sich ja auf irgendeinem Belag jetzt vielleicht spezialisiert hat oder dort ein bisschen besser agiert, sondern allgemein ein gutes Level in seinem Spiel wieder gefunden hat und natürlich dann auch unter den letzten vier in Antwerpen stand bei einem ATP-Turnier, was ihn dann natürlich auch im Weltranglistenpositionen noch sehr viel nach vorne gebracht hat.
Er ist jetzt wieder unter den Top 100, zum ersten Mal seit März 2019 und steht wirklich ganz kurz davor, dann auch das Hauptfeld bei den Australian Open zu erreichen, was dann ja für die meisten Spieler wirklich eine wichtige Marke ist, einfach in diesem Hauptfeld schon zu stehen. Und da ist Maximilian Marterer jetzt kurz davor. Er hat heute in dieser Woche hat er beim Turnier, ich glaube in Metz hat er verloren, aber ansonsten, nee, in Sofia, Entschuldigung, hat er gegen Jack Draper verloren, aber ansonsten ist ist die gerade das letzte Vierteljahr von Matra extrem stark gewesen und er will auch in den nächsten Wochen dann noch ein bisschen spielen, um das dann unter Dach und Fach zu bringen. Seine Top 100 Platzierung und dann die Platzierung dann im Hauptfeld der Australian Open. Lass uns über ein paar Spieler sprechen, mit denen du bzw. Dietmar Kasper, der Kollege von Tennis Tour Talk gesprochen hast. Das ist nämlich zum einen Marc-Andrea Hüsler. Marc-Andrea Hüsler ist vielen deutschen Tennisfans dann auch noch bekannt dadurch, dass er im Februar, März ein paar Herzen gebrochen hat im Davis Cup, in der Davis Cup Vorrunde, als Marc-Andrea Hüsler unter anderem Alexander Zverev besiegt hat und dann am Ende dafür gesorgt hat, dass das Schweizer Team mit 3-2 gewinnen konnte gegen Deutschland und dann in die Gruppenphase einzog. Marc-Andrea Hüsler hat hier gegen den späteren Sieger Antoine Bellier verloren und nach seinem Sieg gegen Hendrik Squire, da stand er zum Interview zur Verfügung und das Interview hören wir hier.
Ja, ich meine, ich habe alles schon erlebt hier in Ismaning. Ja, ich meine, wenn man gut serviert, dann wird das Match sicher eng. Und eigentlich je länger das Match dauerte, desto besser hat er auch gespielt, vor allem auch serviert. War nachher nicht einfach, irgendwie reinzukommen. Vor allem fühlte ich mich selber halt auch nicht, hoffentlich noch nicht, on the top of my game. Aber ich meine, am Schluss ist das Wichtigste einfach, über die Ziele zu kommen. Und ich meine, ich habe auch schon 7-6 Minuten verloren hier mit Matchbällen. Ist tough, aber es ist, was man, wenn man sich anmeldet, das dann auch passieren kann. Ja.
Du hast ja vor 3 Jahren hier gewonnen, hast jetzt inzwischen auch auf höchstem Level auf ATP gespielt. Was würdest du sagen, hat sich beim Spieler Marc-Andrea Hüsler so in den letzten 3 Jahren am besten entwickelt?
Ja, ist noch schwierig zu sagen. Als Spieler fühlt man das manchmal nicht so. Physisch viel Fortschritt gemacht, wenn ich mich jetzt vergleiche vor 3 Jahren. Aber ja, spielerisch das Spiel ein bisschen mehr gefunden, was es braucht für mich. Ich habe gesehen vor 3 Jahren, wie es funktionieren kann. Und dann war halt mein Ziel, das irgendwie auf der ATP Tour umzusetzen, was mir teilweise auch gelingt. Wie man sieht, jedes Match ist sehr, sehr eng und das Niveau ist einfach sehr, sehr hoch. Viele Spieler sind nah beieinander und das schlussendlich Wichtigste ist, dass man auch das Gefühl hat, dass man weiterarbeitet und weiterkommt aus einem Spiel und das Puzzle irgendwie erweitert.
Genau. Du wirst ja hier natürlich noch weit kommen. Wie sieht denn so deine Planung für den Rest des Jahres aus? Wirst du noch viel spielen oder weniger?
Ich sage es mal, ich habe diese Saison schon einiges durchgemacht. Und für mich ist eigentlich klar, ich wollte eigentlich schon nach Basel die Saison beenden. Aber dann habe ich gesehen, dass Sofia wieder in den Kalender reingekommen ist. Dann dachte ich mir doch, das will ich mir natürlich diese Chance schon noch geben. Aber ja, dann war für mich klar, dass ich noch ein paar Turniere anhänge. Mal schauen. Ich meine, hoffentlich bin ich noch länger hier. Aber danach ist das ziemlich sicher Schluss.
Ich hatte eigentlich damals gedacht, als ich ihn in Trier gesehen habe, habe ich eigentlich gedacht, der hat ein gutes Jahr vor sich. Und er war ja zwischendurch dann auch schon so mal Richtung Top 50 unterwegs. Das Jahr war eher wechselhaft von Hüsler.
Ja, und vor allem komplettes Gegenteil eigentlich dazu, was für Marta gegolten hat, denn der kam mit einem richtigen Negativlauf eigentlich nach Ismaning. Ich glaube, der hat sein letztes Match tatsächlich im August gewonnen und hat also wirklich einige Erstrundenniederlagen kassiert in den letzten Wochen, bevor er dann hier wieder dann bis ins Viertelfinale kam. Auch einer, der mit den schnellen Belegen sehr gut zurechtkam, hat das Turnier ja bereits 2020 auch gewinnen können, war unter anderem ja auch mal bei diesen Südamerika beziehungsweise Mittelamerika Swing in Mexiko da ganz erfolgreich unterwegs, wo auch in extremen Höhenlagen gespielt wird. Also das sind Bedingungen, die ja zu seinem Spiel passen, weil er ja auch einen sehr, sehr starken Aufschlag hat, eine sehr wuchtige Vorhand hat und dann auch mit diesen Teppichbedingungen sehr gut klarkommt, weil er sie eben auch kennt, was natürlich ein Riesenvorteil ist bei diesem Turnier, wenn man schon weiß, was da eigentlich auch wirklich auf einen zukommt. Und konnte sich dadurch vielleicht wieder ein bisschen Selbstvertrauen jetzt dann eben holen, nach diesem Negativlauf, den er eben in den Wochen zuvor hatte.
Aber er hat gesagt, er lässt die Saison jetzt mal Saison sein und bereitet sich jetzt auf das neue Jahr vor. Marc-Andrea Hüsler, du hast es gesagt, er ist so ein bisschen mit dem Negativlauf hier reingekommen und hat gegen Hendrik Squire auch nur ganz, ganz knapp gewonnen, 7-5 im Tiebreak des dritten Satzes. Er stand im Viertelfinale. Im Viertelfinale stand auch unter anderem Rudolf Mollica. Der hat allerdings dann sogar das Halbfinale erreicht. Dort hat er gegen den auch späteren Sieger Antoine Bellier verloren mit 6:7, 2:6. Aber Mollecker, der eigentlich eher die langsamen Plätze genießt, hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt. Erste Runde gegen Daniel Masur gewonnen in 3 Sätzen, dann gegen Dominik Stricker, von dessen Aufgabe profitiert, und dann gegen Alibek Kachmasow in 3 Sätzen gewonnen. Und am Ende stand er im Halbfinale und er ist jetzt dann auch in einer Position, in der er dazu zur Qualifikation von den Australian Open fliegen kann. Und das ist ihm dann auch längere Zeit nicht vergönnt gewesen, bei Grand Slams mal wieder in der Quali zu stehen. Und darüber hat er gesprochen im Interview mit Florian Heer. Und das hört wir hier.
Dann Glückwunsch. Vielen Dank. Super Match. Kannst du das ein bisschen durchführen? Was hat den Unterschied ausgemacht?
Es war wie die anderen Matches hier auch sehr eng. Ich hatte im zweiten Aufschlagspiel von ihm 3 Breakbälle. Da hätte ich es vielleicht schon ein bisschen in meine Richtung leiten können, habe sie leider nicht nutzen können. Dann glaube ich nochmal 1-2 Breakbälle gehabt, den Satz im Tiebreak verloren und dann geht es natürlich weiter und habe meine Breakchancen im dritten Satz nutzen können und dann am Ende durchserviert, auch wenn das letzte Aufschlagspiel sehr eng war. Es war nichtsdestotrotz von beiden, denke ich mal, ein gutes Match. Ich habe vor allem gut serviert und das hat mir heute auf jeden Fall geholfen.
Ist das immer noch so die größte Herausforderung, das Match auszuservieren? Ist das immer noch so, das ist wirklich die wahre Challenge?
Absolut. Es ist ein Phänomen, aber es ist halt leider so, okay, gegen Wally in der ersten Runde hat es bei mir gut funktioniert. Heute hatte ich auch 2 Matchbälle, 40-15. Hätte man auch einen von beiden Punkten machen können, aber am Ende des Tages zählt, wie es ausgegangen ist.
Wie geht's überhaupt auf dem Teppich? Also ist das was dir liegt?
Ich spiele nicht so oft auf Teppich, muss ich ehrlich gestehen.
Aber, machen wahrscheinlich wenige.
Genau. Nichtsdestotrotz, als ich ein kleiner Junge war, habe ich ja viel auf Teppich trainiert auch. Mhm. Und das kommt mir dann gelegen. Und wie ich auch schon mal erwähnt hatte, habe ich ja hier mein erstes Future-Halbfinale gespielt in der Halle. Und jetzt ist es Challenger-Halbfinale. Umso besser, ein kleines Upgrade.
Wir überhaupt auch wieder erstes Challenger-Halbfinale nach dem Titel in Prag. Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen schon mal die Saison vielleicht auch Revue passieren lässt, bist du ungefähr da, wie du dir das vorgestellt hast, das Jahr 2023?
Absolut. Also mein größtes Ziel war, dieses Jahr wieder Grand Slams spielen zu können. Und das werde ich auch machen können. Mhm. Australien werde ich dabei sein und da freue ich mich sehr drüber. Nach oben hin gibt es keine Grenzen, aber es war auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr. Wir haben viel gearbeitet der richtige Schritt war für mich dann auch einfach wieder zu Hause zu sein, wieder mit meinem alten Coach Benny anzufangen und ich glaube, das hat sich dann bezahlt gemacht.
Ist das, was tatsächlich vielleicht den Unterschied ausgemacht hat, diese familiäre Umgebung? Hast du das schon mal beschrieben, dass das für dich so wichtig ist und dass das vielleicht dann nochmal den nötigen Drive gegeben hat?
Absolut. Ich bin ein Mensch, der sich wohlfühlen muss, um auch Spaß bei der Sache zu haben. Mhm. Das hatte ich dann im Jahr 2019 nicht mehr, obwohl ich gut Tennis gespielt habe. Dementsprechend hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust und dann kam eins mit zum anderen. Und dieses Jahr natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen, aber ich habe das ganze Jahr durchgespielt und im Großteil auch Spaß gehabt. Natürlich gab es auch schwere Zeiten, aber seit Heilbronn habe ich da auch noch einen kleinen Boost bekommen und seitdem kann ich mich nicht beschweren. Ja.
Jetzt Halbfinale, gibt es bestimmte Überlegungen, wie das auszusehen hat, Vorbereitungen?
Ja, ist immer schwierig, vor allem auf dem Boden. Da kann man wenig zu sagen. Ich lasse es auf mich zukommen, versuche gut zu servieren, das ist ja das A und O hier. Mhm. Und morgen ist ein neuer Tag und ich gebe wieder mein Bestes. Und klar wäre es schön, auf heimischem Boden mal wieder ein Finale spielen zu können, aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen, was da morgen kommt.
Und gibt es noch weitere Pläne für den Rest der Saison oder ist das dann so, lässt das jetzt auslaufen?
Ich werde noch 1-2 Turniere spielen. Mein letztes Turnier dieses Jahr wird auf jeden Fall Maspalomas sein. Mhm. Da das Challenger nochmal auf Asche, da wo ich es eigentlich am liebsten habe. Und und dann starten wir die Vorbereitung für Australien, fliegen dann etwas früher rüber und werden dann bestimmt vor den Australian Open noch irgendwie ein Event spielen. das ist so der Plan.
Super, danke, viel Erfolg.
Danke.
Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, das war ein starkes Jahr von Molekai. Er ist knapp an die Top 200 rangekommen. Er hat sein Level wieder gefestigt und er hat wirklich viele gute Siege gehabt. Und vor allen Dingen auf Sand machte er für mich im Laufe des Jahres einen immer stärkeren Eindruck.
Ja, ich glaube, darum ging es, wirklich so Level zu festigen. Also wenn du das so ausdrückst, das ist, glaube ich, sehr treffend, wie du das formulierst, weil er muss dann wirklich diese Kontinuität reinbringen, auch wirklich mal hintereinander mehrere Wochen konstante Ergebnisse liefern und vor allem auch mal natürlich wieder ein Turnier zu gewinnen. Und da war vor allem der Sieg in Prag, denke ich, im August ein ganz, ganz wichtiger, wo er, ja, ich glaube sogar ohne Satzverlust, da dieses Turnier gewonnen, das Challenger-Turnier gewinnen konnte und dadurch ja eben auch mal wirklich ein Erfolgserlebnis mitnehmen konnte. Danach ging es wieder so ein bisschen so lala, war dann auch nicht wieder immer die ganze Konstanz mit drin, aber hatte auch ein bisschen Pech gehabt, weil er in den letzten Wochen vor Ismaning dann auch wieder zweimal auf denselben Gegner getroffen ist, nämlich auf Akira Santiyan aus Australien und zweimal gegen den in der ersten Runde verloren hat. Also ein Spieler, mit dem er nicht so wirklich zurecht kam, was auch ein ziemlich unangenehmer Kontrahent ist, auch auf so Indoor-Hartplätzen. Aber in Ismaning lief es wieder sehr gut und was mein Eindruck von ihm war, war, dass er doch sehr aufgeräumt und zufrieden mit sich selber war, eben mit dieser Saison. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, da mal mit einem positiven Gefühl so eine Saison zu beenden. Er hat jetzt dann auch, glaube ich, mindestens ein Turnier, das er noch spielt. Aber diesen Schwung da eben auch mitzunehmen und auch wieder irgendwo im Konzert der Großen mit dabei zu sein, wo er ja schon mal war, eben dann auch bei den Grand Slams natürlich dabei zu sein und da jetzt dann auch positive Erfahrungen zu sammeln, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Er ist immer noch sehr, sehr jung und dahingehend ist noch einiges von ihm zu erwarten.
In Maspalomas wird er seine Saison beenden. Da sehen wir dich doch auch noch, oder?
Das ist anzunehmen.
Rudolf Molekai. Also hier im Halbfinale, dort verlor er gegen den späteren Sieger Antoine Bellier. Und Antoine Bellier gibt es natürlich dann auch noch im Interview. Das war nämlich der Sieger am Ende und der hat dieses Turnier gewonnen in einem absoluten Thriller gegen Maximilian Marterer im Endspiel. Es gab insgesamt 3 Breakbälle in diesem gesamten Match zwischen Marterer und Bellier. Keiner von beiden hat seinen Aufschlag abgegeben. Es gab 36 Mal, dass der Aufschlag gehalten worden ist und er musste am Ende im Tiebreak des dritten Satzes entschieden werden und da gab es, glaube ich, die meisten Mini-Breaks überhaupt. 8-6 ging es am Ende für Bellier aus, der durch die Quali hier durchgegangen war. Und Antoine Bellier hört ihr jetzt hier im Interview zu seinem Turniersieg.
So Antoine, congratulations, champion of the Wolfgang Open 2023. How does it sound to you?
Sounds great. No, I came with no expectation, and at the end, I started from quali again. First title I won from quali to winner, and same this week. So no, I'm really happy. I played a great level, so it's a nice feeling.
Describe the special key you need for playing on the surface.
Yeah, it's a few key points. I thought it could be on his way, and it come on my way. No, it's really some close points. But you have to serve well, keep your serve, and then it's tiebreak, so it's always a 50-50.
You're playing such an offensive game style. Did you start it with when you were young, or did it...
No, I really push it since maybe 2 years, when I start to get results, and that's the way I love to play, and so I try to push this way.
Okay, thank you.
Thank you.
All the best.
Ja, Bellier fühlt sich wohl auf den schnellen Plätzen, aber dass er hier dann einfach mal so durchgeht und dann wirklich viele gute Leute besiegt. Harold Maillot, Oscar Otte dann in der zweiten Runde, Marc-André Hüßler, Rudolf Molekai und dann im Finale Maximilian Marterer. Das war dann noch schon eine Überraschung.
Ja, so ein typisches Dark Horse. Und für ihn gilt eigentlich auch ähnlich das, was für Hüßler gilt. Eigentlich beide 27 Jahre alt, einige Parallelen. Ähnliche Spielstil, sage ich mal, fühlen sich auf den schnellen Belegen wohl. Hat auch schon mal dieses Kunststück vollbracht, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Mexiko eben bei diesem Swing ein Challenger oder sein erstes Challenger zu gewinnen, nämlich auch aus der Qualifikation heraus. Und dass er die Teppichbelege kennt, auch das hat er bewiesen. Der hat nämlich auch schon mal ein ITF-Turnier Turnier in Sagemin gewonnen vor einigen Jahren. Also da auch die Erfahrung schon mitgebracht, sich auf diesem Belag ganz gut auszukennen. Und daher, ja, einen, den man da auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, auch wenn er aus der Qualifikation rauskam. Und wie gesagt, auch das hat er ja schon mal geschafft. Also das ist immer einer, da muss man bei solchen Aktionen und bei solchen Belegen und solchen Konstellationen dann auch aufpassen.
Antoine Bellier also gewinnt dieses Turnier in Ismaning, die Wolfkran Open bei Tannenhof 2023. Wir können am Ende sagen, es war ein sehr gutes Turnier, oder? Sie hatten ein paar Zugpferde dabei, Dominik Stricker, der jetzt leider aufgeben musste gegen Rudi Mollecker, aber ansonsten Maximilian Materer, der durch das Turnier gegangen ist, auch Max Rehberg, der hier das Viertelfinale erreicht hat, zwei gute Siege insgesamt am Ende hatte, vor allen Dingen seinen Sieg gegen Maxim Cressy. Wir haben Oscar Ortes Comeback gesehen, der auch mal wieder ein Match gewinnen konnte, also insgesamt ein richtig gutes Turnier, könnte man sagen.
Ja, ich glaube, das ist immer so eine spannende Geschichte. Wer kommt tatsächlich nach Ismaning? Also wer traut sich auf den Belag, der noch nicht da war? Wer möchte es einfach mal ausprobieren? Wer kommt nie wieder? Ja, es gibt auch welche, die verweigern dieses Turnier natürlich aufgrund des Belages. Das muss man auch sagen. Aber die Deutschen kommen, was natürlich wichtig ist für die Veranstaltung an sich. Und ich glaube, es war vom Zuschauerzuspruch her auch wieder ein Rekordjahr, was da aufgestellt wurde. Und man darf ja nicht vergessen, wer den Hintergrund da nicht kennen sollte, dieses Turnier gibt es seit 2017 und als es in den Kalender eingeführt wurde, war eigentlich ja schon die Regelung, dass Turniere und Challenger-Turniere auf Teppichboden eigentlich, die jetzt neu dazukommen, nicht mehr zugelassen werden. Und man hat das quasi als Ausnahme gemacht, weil Ismaning damals in dieser Woche das einzige Turnier in Europa war. Und da haben sie gesagt, naja, also gut, wenn ihr ein Turnier in Europa haben wollt, dann sind wir hier da, aber wir spielen halt auf Teppich. Und dann hat die ATP damals gesagt, ja, okay, das machen wir, weil sonst hätten wir kein Turnier in dieser Woche in Europa gehabt. Inzwischen ist das ja ein bisschen anders, weil sie wesentlich mehr Turniere im Kalender sich finden. Aber das ist der Hintergrund, warum dieses Turnier eigentlich immer noch auf Teppich ausgetragen wurde. Wobei eben inzwischen ja man die Belege angleichen möchte, Verletzungsrisiken dadurch auch ein bisschen minimieren möchte. Und es ist aber, wie gesagt, immer noch eine Besonderheit und es ist immer wieder spannend, wer kommt tatsächlich. Und die deutschen Spieler oder ein Großteil dieser deutschen Spieler, die sind auf jeden Fall diesem Turnier treu und das ist dann, glaube ich, eine runde Sache für die Veranstalter.
Bevor wir jetzt aufs Doppel zu sprechen kommen, müssen wir allerdings noch Oscar Otte Platz und Raum geben in diesem Podcast. Oscar Otte hat hier quasi sein Comeback gegeben nach mehrmonatiger Verletzung und er hat ein Spiel gewonnen und war überhaupt erstmal froh, wieder auf dem Court zu stehen. Und das Interview mit Oscar Otte, das hört ihr hier.
Ja, also erstmal allgemein vorweg natürlich mega froh, das Match irgendwie gedreht bekommen zu haben. Fitness eigentlich ganz gut. Ich denke, das, was fehlt, sind jetzt Siege und Matches. Dafür bin ich auch hierher gekommen, bewusst. Ich habe mich für Ismaning entschieden, weil ich vor 2 Jahren gute Erinnerungen gesammelt habe und das Match definitiv heute auf Messer schneide. Und da bin ich auch ein bisschen selber stolz, dass ich jetzt nach so einer langen Pause, Verletzungspause, auch mental wieder drehen konnte.
Du sagst es, selber stolz und denkt vielleicht Oscar Otte, gut, jetzt ein bisschen abgerutscht, aber der viel größere Name, aber das ist wahrscheinlich gerade auch so ein Belag gegen Burschen von hier aus der Gegend eine Monster-Challenge gewesen.
Ja, definitiv. Also natürlich spiele ich gut auf Teppich, ich spiele auch gut auf Rasen, auf schnellen Belegen, aber man muss immer wieder sagen, dass besonders Teppich ein extremer Gleichmacher ist. Also ohne da jetzt irgendwie gegen Gegner schlecht zu reden, aber es ist einfach so, weil es so aufschlaglastig ist und es so schwierig zu returnieren. Ich glaube, ich habe 1,5 Sätze gar keinen Return reingespielt und deswegen ja einfach froh, wieder hier dabei sein zu dürfen. Klar, im Ranking deutlich abgefallen, vor 1,5 Jahren sah es noch ein bisschen anders aus, aber ich bleibe weiter am Ball und macht einfach mega Spaß trotzdem.
Ist Teppich, um wieder reinzukommen, weil es einfach nur so bam 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 geht, eigentlich schwerer oder weil es so gerade um die Basics geht, Aufschlag und Turn eigentlich gut?
Ja, eigentlich sind es ganz gute Voraussetzungen, wieder sich, wie du es gerade gesagt hast, sich an den Basics irgendwie festzuhalten. Aber gut, ich bin am Sonntag hier angereist, habe viel trainiert, im Training echt gut gefühlt. Dann ist wieder Match-Situation. Ich hatte jetzt dieses Jahr echt nicht viele Matches, auch vor allem nicht viele gewonnen. Deswegen ist es gerade auf dem Belag wichtig, die Basics gut zu halten. Klar, um reinzukommen vielleicht nicht optimal. Ich habe vor 2 Wochen in Werpen Quali gespielt. Da war auch schwierig zu spielen, direkt gegen Bonzi erst von der Quali. Von daher denke ich mal, dass es vielleicht angenehmere Belege als Teppich zum Reinkommen gibt. Aber deswegen, ich bin früh angereist, habe mich eigentlich gut vorbereitet und bin sehr ruhig geblieben heute mental. Das glaube ich auch Ausschluss geben war.
Richtung Tiebreak eben das Mentale. Kann man sich dann an sowas hochziehen wie, hey, ich bin der Erfahrene, der Abgezocktere oder denkt man an sowas dann nicht und entweder man hat die Ruhe oder eben nicht.
Ja, nee, das ist natürlich schon, ne? Klar, viele enge Matches schon im Leben gehabt und ich wusste, wenn ich gut aufschlage jetzt im Tiebreak irgendwie seinen Aufschlag retourniert bekomme, dass er dann ziemlich wild spielt. Klar, hat er am Anfang dann zwei, drei unmenschliche Punkte gespielt, aber ich wusste, dass er das eigentlich so nicht halten kann, weil wenn er das macht, dann steht er erste 50 permanent. Von daher, klar, ich habe versucht, ruhig zu bleiben und dann sehr gut serviert, paar Service-Winner. Und einfach versucht, dann wieder den Ball reinzuspielen. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, vor allem auf dem Belag hier.
Allgemein zu morgen, auf dem heute aufbauen.
Ja, ich denke mir schon, ne, wieder, das wird definitiv ein anderer Spielertyp sein. Ich weiß, dass er gut auf Rasen spielt, auf Teppich auch, großer Lefty, aber ich trainiere zu Hause mit zwei großen Lefties, deswegen meine ich eigentlich schon, dass ich mich zukommen mache.
Und allgemein die Challenge, die Sie da annehmen, vielleicht über die Challengers, ist das mental was, was ich erstmal klar machen muss nach so einer Pause, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also das habe ich immer wieder gesagt. Ich habe jetzt selbst, ich habe letzte Woche mir sogar ein iPin gemacht, weil ich Ende des Jahres noch 2,25 am Monastir gemeldet habe, falls es vielleicht noch irgendwie eng wird für Australien. Aber das habe ich eh schon immer gesagt und so ein Typ bin ich gar nicht, wenn es schlecht läuft. Ich spiele kleineren Turniere nicht. Gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ich freue mich einfach wieder hier zu sein und wenn jetzt ein paar Punkte Ende des Jahres fehlen, dann fliege ich auch gerne nach Monastir für 2 Wochen und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Deswegen macht Tennis einfach viel zu sehr Spaß, um da irgendwie eitel oder penibel zu sein.
Danke.
Gerne.
Alles Gute.
Ja, danke dir.
Ein Spieler, der diesem Turnier sehr treu ist, weil er es immer gewinnt, wenn er dabei ist, das ist André Begemann. Schöne Überleitung auf das Doppelturnier, auf das wir noch zu sprechen kommen müssen. Weil das gewann André Begemann mit Sriram Balaji im Finale gegen Konstantin Franzen und Hendrik Jebens, so ein bisschen die Shootingstars des deutschen Doppels in diesem Jahr. Mit 7:6 und 6:4 gewann Balaji Begemann. Und Begemann hat zum dritten Mal hintereinander dieses Turnier gewonnen, wenn er angetreten ist. Er hatte 2022 ist er nicht angetreten, 2021 mit Igor Jelinai und 2020 mit David Pell ist er angetreten. Und jetzt mit Sriram Balaji und dort hat er jedes Mal den Titel gewonnen. Und im Interview mit Florian Heer teilt er auch mit, dass er zwischendurch nicht zurückgetreten war, dass er einfach mal gesagt hat, ich brauche mal eine kleine Pause, aber das hört ihr jetzt.
Ja, erstmal Glückwunsch. Einzug ins Finale wieder. Das war auch eine ziemlich heiße Begegnung hier, glaube ich, kann man sagen, oder?
Ja, vielen Dank. Jede Begegnung ist irgendwie brisant auf Teppich. Da geht es so rasend schnell, hätte ich fast gesagt. Von daher sind wir natürlich überglücklich, dass wir im Match-Tiebreak dann irgendwie einen Punkt mehr machen, zwei Punkte mehr machen konnten. Aber ja, gegen den Weltklasse-Doppel muss man so sagen, noch vor ein paar Wochen Viertelfinale US Open gespielt. Da spürt man schon, dass die Jungs halt ein paar Matches einfach mehr gespielt haben als ich die letzte Zeit. Aber du, wir haben gut mitgehalten, sind super happy. Macht mega Spaß hier zu spielen, auch vor den Leuten. Und von daher, echt, freuen wir uns auf morgen.
Ja. Das hast du schon angesprochen. Du hast eine kleine Pause eingelegt. Und so kannst du uns ein bisschen updaten, was da passiert ist in der Zeit.
Ach du, mein letztes Turnier war tatsächlich Ismaning. Ich habe Ismaning gewonnen, habe mich im Finale schon sehr schlecht gefühlt. Hat danach Corona, das hat sich lange gezogen. Habe dann wieder angefangen im neuen Jahr, hatte dann das zweite Mal Corona und dann waren fast schon 5-6 Monate um. Habe dann mich entschlossen, ein Protected Ranking zu nehmen. Und in der Zeit war es dann einfach auch für mich nicht mehr möglich, so richtig zu reisen. Ich habe ein paar andere Projekte dann angenommen zu Hause. Ich wollte einfach ein paar Sachen zu Hause machen, für die ich eigentlich die letzten 15 Jahre keine Zeit hatte.
Kannst du da ein paar Beispiele nennen, was das war?
Einfach einen guten Freund, mit dem jeden Samstag um 11 Uhr Tennis gespielt, einfach just for fun und danach zusammen Steak essen, okay. Danach ein Eis essen, einfach Wochenende verbringen. Ja, das, was für eigentlich so jeden normal ist, hatte ich halt einfach nie. Und das war mir einfach wichtig, diese Zeit auch mal zu nutzen. Corona war das natürlich eine gute Möglichkeit, weil die Tour eh so halb ausgesetzt war. Und dann habe ich gesagt, irgendwann will ich auf jeden Fall zurückkommen. Jetzt habe ich 12 Möglichkeiten gehabt, 12 Protecteds mit so einer alten, so einer Durchschnittsranking von vor 2 Jahren. Und wir sind jetzt zusammen in der Bundesliga gespielt mit dem Baller in Palmengarten. Haben uns ein bisschen kennengelernt. Das hat gut geklappt. Jetzt haben wir Bratislava gewonnen. Bin natürlich überglücklich. Jetzt bin ich schon wieder konkurrenzfähig. Und freue mich jetzt auf jedes Turnier, was ich spielen kann, wo ich einfach fit bin. Und es macht mir einfach unheimlich Spaß. Ich habe eine andere Perspektive bekommen, so ein bisschen auf den Tennissport und auf die Tour. Und das hat mir persönlich halt einfach geholfen, war wichtig in der Zeit. Ja.
Mhm. Wenn du gerade so sagst, dann wäre eigentlich mich auch ganz gut gefühlt, wenn ich jetzt nicht auf der Tour war und habe mal so das Leben genossen, eben nicht vielleicht die ganze Zeit zu reisen und so weiter. Ja, hat man dann nicht auch irgendwann mal den Punkt, wo man sagt, na, jetzt brauche ich es eigentlich auch nicht mehr. Aber war die Motivation dann zurückzukehren irgendwie größer, oder?
Ja, ich liebe tatsächlich den Tennissport einfach. Das war immer der Grund, warum ich habe früher Fußball und Tennis gespielt und irgendwann habe ich mich für Tennis entschieden und ich liebe es einfach und ich mache das einfach mit sehr viel Leidenschaft, nur man darf nicht vergessen, dass wenn man wirklich einfach über 10, 15 Jahre auf der Tour reist, dass es dann irgendwann nicht nur deine Leidenschaft ist, dann wird es dein Beruf und dann hat man wenig Zeit zu Hause, es wird sehr stressig, man hat diese Höhen und diese starken Tiefen auch und dann vergisst man manchmal, wie viel Spaß man eigentlich hatte, warum man eigentlich angefangen hat und das war für mich unheimlich wichtig. In der Zeit habe ich einfach wieder den Spaß zum Tennis gefunden. Ich habe nicht jeden Tag trainiert, ich habe eher so ein, zwei Mal die Woche trainiert. Ich habe mich fit gehalten, das ist mir unheimlich wichtig, einfach für die Gesundheit. Und dann habe ich das Purple wieder gesteigert. Dieses Jahr habe ich dann im April wieder angefangen, habe erstmal einen Aufbau gemacht mit meinem Physio-Fitness, damit ich mich direkt verletze. Das ist dann leider trotzdem passiert. Habe dann beim Start mich leider verletzt, war 6 Wochen dann nochmal raus. Aber
Was war das für eine Verletzung?
Oder? Ich habe einen Muskelfaserriss in Mailand beim Turnier mir zugezogen, war dann 6 Wochen raus, konnte keine Bundesliga spielen, nur die letzten 2 Spiele. Ja, ich habe, genau, das hat mir gut getan und
Bisschen überrascht ist dann auch, wie schon gesagt, Bratislava gewonnen, ist dann auf Anhieb gleich wieder so super funktioniert?
Ja, klar, viele schreiben dann, wow, Wahnsinn, krass. Also ist mit Sicherheit nochmal was anderes im Einzel, ja, weil man natürlich einfach dann nochmal ein ganz anderes Fitness-Level haben muss und weil die Regeneration natürlich im Doppel schon ein bisschen schneller geht, weil die Matches kürzer sind. Jetzt bin ich trotzdem 39, dass es so schnell geht, hätte ich trotzdem selber nicht gedacht. Ich habe es natürlich mal gehofft, dann haben gesagt, oh, Level ist gut, super, ja, hört sich ja alles gut an, aber wenn du keine Matches gewinnst. Dann hast du ja nicht diese Selbstverständlichkeit. Ich wusste schon, dass ich mitspielen kann, natürlich, aber du brauchst halt letztendlich die Siege, um wieder dich auch so wohlzufühlen und Selbstvertrauen zu haben. Und deswegen war ich natürlich auch überrascht, dass es in Bratislava auch gegen echt gute Teams, hier gegen Jebens und Fansen und gegen echt gute Teams, die einfach das ganze Jahr zusammenspielen, dass wir die schlagen konnten. Und jetzt haben wir wieder, oder habe ich so ein bisschen, ja, den Braten, nee, wie sagt man? Jetzt habe ich wieder noch mehr Lust bekommen, mehr zu spielen, ja.
Und vor allem auch sofort auf Anhieb ja auch wieder einen guten Partner bekommen. Ich kann mich erinnern, wir haben mal das letzte Mal in Heilbronn gesprochen, da hast du sehr ausgiebig und sehr interessant darüber gesprochen, wie schwer das eigentlich auch tatsächlich ist, eigentlich wirklich einen Doppelpartner zu finden. Du hast mir gesagt, ihr habt euch über die Bundesliga wahrscheinlich dann kennengelernt.
Ja, totaler Zufall jetzt nicht, weil er wohnt ja, also der Baller, der wohnt ja in Frankfurt, in Hochheim. Wir trainieren zusammen beim Alex Waske, wenn wir beide da sind immer. Gemeinsam, das ist schon ein Zufall, dann spielen wir zusammen für Palmgarten Frankfurt im Verein. Ich habe ihm dann, als wir zweimal gut gespielt haben, in der Bundesliga gesagt, hier, wenn dein Partner irgendwann oder du irgendwann keine Lust mehr auf deinen Partner hast, dann ruf mich an. Ich will entweder nochmal mit einem spielen, mit dem es unheimlich Spaß macht und wir irgendwie eine Perspektive haben, oder halt wirklich mit einem Team reisen, wo ich einfach diesen Spaß habe. Und bei ihm ist es so, dass er einfach zum einen natürlich ein richtig gutes Ranking hat, ein super Typ ist auch noch und ja, rief er mich irgendwann an, ich konnte es gar nicht glauben, sagte, ja, mein Partner irgendwie, der will sich von mir trennen. Ich dachte, du, also ich bin bereit, ja. Wenn ich noch ein paar Schuhe finde, dann können wir gerne wieder spielen, ja.
Und jetzt, letzte Frage.
Nein, ich bin dankbar, dass er mich angerufen hat, weil sonst wäre ich mit Sicherheit heute nicht hier, um ehrlich zu sein, ja.
Jetzt in Ismaning die Chance auf einen dritten Titel eigentlich hier. Hier gefällt es dir richtig gut, oder?
Sehr gut, ja. Ich bin jetzt hier, 11 Matches hintereinander umgeschlagen. Ich habe noch nie 3 Turniere in einem Monat gewonnen. Ein paar Mal schon 2, aber noch nie 3. Das war irgendwie so ein Mini-Ziel, als ich hierher gekommen bin. Von daher habe ich die Chance morgen gegen ein sehr gutes Team wieder. Aber du? Also denke, ich habe am meisten Matches hier gewonnen die letzten 3 Jahre. Von daher sind wir aber trotzdem keine Favoriten. Ja.
Super, ich wünsche trotzdem viel Erfolg und vielen Dank.
Ja, danke. Ja.
Ja, ich war wirklich davon ausgegangen, dass er seine Karriere beendet hat und war ganz überrascht, als er dieses Jahr dann wieder kam.
Ja, das ist schon eine ziemlich kuriose Geschichte von André Begemann, das muss man ganz klar sagen. Also man muss das nochmal kurz aufarbeiten. Also Oktober 2021, Begemann gewinnt die Wolfgang Open. Ich glaube sein, wenn ich das richtig gezählt habe, das ist gar nicht so einfach, 29. Titel war das auf der Challenger Tour. Und dann folgte eine Pause. Und so wie du gesagt hast, eigentlich keine offizielle Rücktrittserklärung oder sowas. Oder gesagt hat, ich möchte jetzt einfach nicht mehr Tennis spielen, es reicht. Sondern er war eigentlich mehr oder weniger weg. Und das waren dann über 20 Monate, bis er dann tatsächlich Mitte diesen Jahres wieder gekommen ist, hat sich dann, wie er im Interview auch gesagt hat, bei einem Turnier dann nochmal relativ, gleich nochmal verletzt, war also wiederum ein paar Wochen raus und dann jetzt schon vorher ein Turniersieg und jetzt in Ismaning wieder zurückgekommen, um dort wiederum erfolgreich zu sein. Also das ist schon eine ziemlich kuriose Story und es ist ihm auf jeden Fall zu gönnen, denn man hat auch gemerkt, ihm macht das richtig Spaß und jetzt mit Balaji auch eben ein Partner an seiner Seite zu haben, mit dem er dann regelmäßig auch aufschlagen kann, ist natürlich hier die Basis dafür, auch wirklich erfolgreich zu sein. Und die beiden scheinen sich also auf und außerhalb des Platzes wunderbar zu verstehen. Und ja, dahingehend ist einem Comeback, wenn man so will, eigentlich steht da nichts im Wege. Und ja, hoffen wir das, dass er das ins nächste Jahr übertragen kann.
Was ich ganz interessant fand, war, wie er dann noch so beschrieben hat, wie man so nach einem Partner sucht. Und so Sri Rambalanchi sagen, sag mal, du, wenn du mit Krach hast oder so, dann ruf mal an. Und
ja, genau. Also das war ja auch, in einem Interview kommt das ja auch raus, und wir haben mit André Wegemann vor ein paar Jahren mal, ich glaube während des Neckar Cups eben mal gesprochen in Heilbronn, wo er das mal erklärt hat und gesagt hat, naja, also ich muss da so ungefähr mein Telefonbuch hier aufschlagen und muss eben schauen, wie ich dort einen Partner finde, weil es ist ja auch nicht immer Gott gegeben, dass irgendeiner dort gerade da ist, mit dem ich dann das gleiche Ranking habe und vor allem die gleichen Turniere spielen kann. Und das ist, wie gesagt, eine sehr gute Voraussetzung, dass er eine Konstante an seiner Seite hat, und das hilft natürlich, klar, aber auch wieder zurückzukommen. Natürlich hat er trainiert, ist ja klar, aber auch zurückzukommen und innerhalb kürzester Zeit eigentlich gleich wieder einen Turniersieg zu erringen und mit Ismaning jetzt eigentlich ja zwei Challenger-Turniere zu gewinnen, also das hat ihn selbst überrascht, das hat man festgestellt, zeigt aber natürlich auch, was für eine Klasse er als Doppelspieler doch auch tatsächlich immer noch hat.
André Begemann und Sri Rambalanchi gewannen also das Doppelturnier hier in Ismaning, und damit ist das einzige Teppichturnier des Jahres dann auch wieder Geschichte, und wir hoffen, dass auch in den nächsten Jahren noch einen weiteren Platz in dem Challenger-Kalender dann auch haben wird, weil wie wir im Moment ja auch sehen, ist die ATP im ständigen Wandel begriffen, und wie gesagt, ich hoffe, dass Ismaning bleibt. Du auch, oder?
Ja klar, jedes dieser Turniere ist wichtig in Deutschland. Wir haben ja sowieso ein großes Defizit, gerade wenn es darum geht, jetzt in dieser Jahreszeit Hallenturniere oder sowas auszutragen. Also du hast es schon gesagt, Eckental ist weggefallen. Wir hatten ja eigentlich mal so einen richtig coolen 3-Wochen-Swing, wenn man so will, mit Hamburg, Eckental, Ismaning. Und das alles ist ja schon wesentlich weniger geworden. Von der ITF-Ebene will ich gar nicht sprechen, weil da gibt es eigentlich kaum Turniere, die hier in dieser Jahreszeit ausgetragen werden. Und deshalb ist natürlich jedes einzelne Turnier immens wichtig, die hier in Deutschland ausgetragen werden, für die deutschen Spieler in allererster Linie, aber natürlich auch für die Fans, für die Leute in der Region, um dort eben auch tolles Profi-Tennis sich anschauen zu können.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Tolles Profi-Tennis, das ist auch wieder eine schöne Überleitung, gibt es auch in Griechenland. Heraklion ist einer dieser Standardorte für ITF-Turniere, neben zum Beispiel Antalya oder Monastir. Und Heraklion, warst du jetzt das erste Mal dort?
Ich war tatsächlich zum allerersten Mal auf Kreta und damit natürlich auch zum ersten Mal in Heraklion. Und du hast es gesagt, es gibt so ein paar Turniere, die in diesem Profi-Tennis, Pro-Circuit, ja so einen richtigen Legendenstatus schon irgendwie haben, muss man sagen, weil dort fast über das ganze Jahr hinweg eigentlich immer die Möglichkeit besteht, irgendein Profiturnier daran teilzunehmen. Und das sind vor allem, denkt man da an so Orte wie Monastir, man denkt an Sharm el-Sheikh,
Antalya.
Fehlt noch. Und in Griechenland ist es eben auch Heraklion, früher dieser berühmte Lithos Beach, wo eigentlich alleine die Turniere ausgetragen wurden. Und jetzt ist mit diesem Nana Golden Beach Club ein zweites Venue, eine zweite Resort, Ferienhotel mit dazu gekommen, und was dazu auch wieder führt, dass gerade jetzt im Herbst, ich glaube insgesamt 4 Wochen, wenn nicht sogar noch länger, auf Kreta Turniere ausgetragen werden.
Es ist ja auch schönes Wetter auf Kreta und das Essen ist gut und die Leute sind nett und so. Ich könnte mir das wohl auch vorstellen, wäre ich Profi-Tennisspieler.
Ja, und das Interessante, und das muss man ehrlicherweise sagen, also ich wollte ja schon immer mal diese Monastir-Sharm-el-Sheikh-Geschichte machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das immer nur von den Spielern gehört, die dort natürlich angetreten sind und habe mir dort so ein paar Geschichten erzählen lassen. Und naja, die waren jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen durchwachsen. Also natürlich auf der einen Seite freut man sich, dass man so Turniere austragen kann. Auf der anderen Seite sagt man, naja, so übermäßig luxuriös ist das Ganze jetzt auch nicht. Aber gut, ist halt ein ITF Pro Circuit Turnier, muss man halt sagen. Aber als ich hier in diesem Resort war, muss ich schon sagen, das war schon sehr besonders, weil man da schon ja sehr, sehr Wert darauf gelegt hat, dass da auch eine gute Atmosphäre insgesamt es gibt. Also die direkt natürlich ein Hotel mit dabei, ein 5-Sterne-Hotel, aber man hat eben auch in einer Tennisakademie, die im Übrigen auch von einem Deutsch-Griechen geführt wird, dort auch ein extra Gebäude errichtet, um eben auch diese internationalen Profiturniere ausrichten zu können. Denn es ist nicht nur ein Männerturnier, das sind auch Damenturniere, die dort stattfinden. Und man hat also quasi die Räumlichkeiten dafür auch extra geschaffen. Das ist alles sehr neu. Man hat es in diesem Jahr zum zweiten Mal erst ausgetragen. Mit einem sehr, sehr ausgiebigen und sehr groß angelegten Fitnessraum, der natürlich damit zum Hotel auch mit dazu gehört, die aber die Spieler eben dort mit benutzen können. Und ich glaube, das macht die Sache sehr, sehr angenehm für die Akteure dort vor Ort und unterscheidet sich vielleicht auch ein bisschen von diesen anderen Ferienresort-Turnieren. Aber den direkten Vergleich, den muss ich selber noch antreten. Aber von dem, was ich gehört habe, mag das vielleicht so sein.
Du hast es auf jeden Fall aus erster Hand erfahren von Matthew William Donald. Matthew William Donald, wenn man dann fragt, welches ist denn die Nationalität, wo kommt er her? USA oder Australien oder Großbritannien? Nein, er kommt aus Tschechien, weil er hat eine tschechische Mutter und einen neuseeländischen Vater. Und das wird er im Interview dann auch noch erklären. Und da wir davon überzeugt sind, dass ihr von dem Namen in den nächsten Jahren noch was hören werdet, haben wir natürlich das Interview hier mitgebracht, beziehungsweise hat Florian das Interview mitgebracht. You heard him here first. Matthew William Donald, der das Finale dort erreicht hat. Und er erklärt, was er so macht und was er so möchte dann auch in den nächsten Jahren. Das alles hier im Interview.
Well, obviously not the result you were looking for at the final, but I think it was a good week for you, wasn't it?
Oh yeah, for sure. I wasn't expecting this before the tournament. If somebody said they'll be in the final, I'll take it, I'll sign the paper right away because this tournament is very, very strong, very, very good players playing it, and yeah, I'm a bit disappointed from how this final went today, but my opponent, he played unbelievable today, so yeah, respect for him.
You took this junior entry. Is this anything that you're happy about, that you have the chance to enter juniors level tournaments?
Yeah, with the junior reserve, I've got my last few tournaments because I'm turning 19 in 10 days. So these were my last chances. I could use the junior reserve, so I'm happy I gained some points, and hopefully this will push me up to get into the tournaments without having to use my junior reserve. So yeah, I'm happy that that this week went how it went. So yeah.
You represent the Czech Republic. Your name sounds a bit American. I think you were born in Karlsruhe in Germany. Can you tell us a bit about something about
yes,
you?
my parents, my father's from New Zealand. My mum's from Czech Republic. So I'm half New Zealand, half Czech. And my parents lived in Germany. So I was born in Germany in Karlsruhe. I lived my first 2 years in Germany, and then we moved to New Zealand for 7 years. Lived there till 2014. And yeah, then moved back to Europe, to Czech Republic, because of tennis. So I've been here ever since 2014. I've got family and everything.
Okay, where are you based right now?
I'm based in Prague. I live in Prague.
In Prague.
So I'm based, I train in Prague, but I've got some other bases where I train as well, like in France. And
okay. And there are a couple of academies and clubs in Prague, I know. So which one is yours?
Well, I practice in Sparta Prague.
Sparta.
In the National Tennis Center. I'm under them, so yeah.
What about your German skills? Do you speak some German?
I used to speak better German, but my German's not the best. So I'm not that proud of it. I should be speaking better German, to be honest. So.
Okay. And about your tennis, can you tell us a bit about your game style? What are your strengths? What are your weaknesses you still have to work on, maybe?
So my strength, I think I'm a fighter. and I'm very quick on the core. I'm a great baseline player, and I can come to the net. I'm capable of doing everything, playing aggressive, neutralizing the opponent's game. Well, not today, but apart from today, my weakness is my serve. I need to work on my serve a lot. There's a few issues, some mental issues with my serve, so my weakness is my serve, but overall, I think I'm a solid baseline all-court player.
You said it's a mental thing. Is there anything that you also work on? Do you work on your mental part as well?
I did work on my mental part. Before it was more technique, but still it came with technique and a little bit of my mental thing into the playing matches and stuff like that. But I'm trying to work on it as hard as possible, and I believe that if I can eliminate this thing, it will be a big relief in my game, and it will help me so much as well.
Is it your first time at this venue here?
It's my first time at this venue, but it's not the first time I'm here in Greece, in Heraklion.
So you played Litos, I think, the other time?
Yeah, Litos. Runner. I played Litos two times before.
What are your impressions about the facilities here?
It's amazing. It's probably, with the resort tournaments, it's my favorite for sure. It's so nice, the food, the resort, the courts, the facility, the view, everything. It tops everything from the other resorts from the 15K. So yeah, definitely number one spot.
So the other ones, you mean like Monastir, like, okay.
Exactly, Monastir.
Yeah. Are you staying at the hotel?
No, not in the official hotel. I'm staying in the hotel just across the road. So yeah.
And yeah, maybe what are your goals? You already mentioned that it's your last junior seasons now. Being part of the senior swing. Maybe first of all, what are the big challenges when you made the step from juniors to seniors level? And what are your goals?
Yeah, from the junior to the senior level, it hasn't been easy for me. Honestly, it's been very, very tough. A lot of struggles actually. So this tournament has been very positive for me, and honestly I thought it would come a bit easier, but no. I have been struggling a lot, so the road from juniors to seniors hasn't been easy for me, and my goal, short-term goal, is just to improve my game and climb up the rankings step by step, not looking too far ahead, and just working on my game, and if I work on the right stuff, the results will come for sure, like this week.
Do you set yourself any goals in terms of ranking positions as well?
I do, but I haven't fulfilled them yet for the past few years with how they've been going, but I've got a little bit of an image of what I could be. I would like to finish the year between 600, 700. I believe that if I play this kind of level like I did and I have these results, then I'll be there for sure. So by that.
Matthew William Donald, er hat ja selber gesagt, er sei so eher so der Fighter, dass er immer so den Ball zurückbringt. Ich habe ihn einmal gesehen und habe auch so ein ganz kleines bisschen Referenzen an Alex de Minaur gesehen. Er ist nicht der Größte.
Ja, genau, richtig. Ja, stimmt. Und man hat es dann auch gemerkt im Finale, da werden wir gleich drauf kommen, mit Valentin Royer. Da war er dann auch wirklich chancenlos, weil er so ein richtiger Powerspieler eben gegenüberstand, da wo er dann teilweise dann nicht die Chance hatte, das eben dann auch mitzugehen in den längeren Rallyes. Also da sind natürlich schon noch ganz klar Defizite vorhanden, aber ein junger Kerl noch, 18 Jahre jung, also das heißt, er ist noch einiges an Potenzial da, hat sein erstes Finale hier auf dem Pro Circuit gespielt, hat jetzt erst die Juniorenkarriere beendet. Und das ist ja immer so dieser berühmte Turning Point. Schaffe ich das jetzt eben dann auch auf Seniors Level oder eben nicht? Und es bleibt abzuwarten. Er wird jetzt diesen harten Weg gehen müssen. Ich glaube, die letzten Wochen jetzt dann auch wieder Turniere eben in diesem berühmten Monastir gespielt. Und das ist natürlich so dieser harte Weg, den man sich da jetzt da aneignen muss und da jetzt diesen durchlaufen muss. Und ja, wird sich zeigen, ob es dann dort auch weiter nach oben geht. Ich glaube, die Möglichkeit hat er. Ist ein interessanter Typ, schon allein natürlich aus dem ganzen Background her. Und in Tschechien hat er ja auch nicht unbedingt die schlechtesten Trainingsbedingungen. Da gibt es ja einige, die es dort aus diesem Land schon in höhere Gefilde des Tennissports gebracht haben.
Das gibt es, aber ich glaube, er hat dann auch noch einen Landsmann, der ein ähnliches Schicksal teilt mit ihm, Andrew Paulsen. Das ist doch auch kein tschechischer Name, oder?
Ja, richtig. Der hat ja auch in Ismaning gespielt gehabt.
Ja.
Und wobei glaube ich, dass, ich weiß es nicht genau, ich habe mit ihm noch nie gesprochen gehabt. Aber
er ist in Prag geboren.
Ja, aber hat natürlich auch eben Wurzeln irgendwo in den USA. Aber ich glaube, das ist ein bisschen noch weiter entfernt, als es jetzt, glaube ich, hier bei Matthew Donald der Fall ist. Ja. Weil ich glaube, dass der eben der tatsächlich ja eben auch in Neuseeland eben mit aufgewachsen ist. Bei Andrew Paulsen bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, dass der mehr in Tschechien verwurzelt ist. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
Auf jeden Fall, Matthew William Donald stand im Finale und er verlor im Finale Valentin Royer. Der ist schon ein bisschen weiter in der Weltrangliste nach oben gekommen. Der steht schon unter den Top 400, hat dieses Turnier gewonnen und auch den wollen wir natürlich hier nochmal hören im Interview mit Florian hier.
Is it for you often the case that you have problems to adapt to new surfaces? Because is it anything that's difficult for you?
Yeah, sometimes it's hard to adapt. You know, honestly, I've been struggling. Like when I'm passing from hard court to clay court, it's okay. But when it's hard clay court to hard court, now it's a big deal because I have to, you know, the physically it's not the same effort. You know, it's more violent. The effort is more intense, you know, because it's shorter game, but it's more intense, so yeah, it's hard.
Is it your first time here at this resort?
Yeah, it's my first time here in this resort. I've been 2 years ago or 3 years ago after COVID at the other one.
Litos?
Litos, but it's my first time.
Okay. What are your impressions about the facilities here?
Yeah, good facilities, honestly. I mean, it's a bit expensive, of course, because it's a five-star hotel, but
yeah.
But honestly, yeah. Really good, really good.
Are you staying in a hotel?
View. Yeah, I'm staying in a hotel. Mm-hmm. But the view, the venue is amazing. Yeah. Honestly, it's amazing. The facilities are brand new. Honestly, couldn't dream better to play tennis.
And how will the next couple of weeks look like for you?
Upcoming weeks. So next week I'm going to England.
Okay.
For 25K. Mm-hmm. And then after that I have club matches in France, national championship, and that's it. I have maybe one more tournament after the club matches in December before Australian Open, but to try and qualify. But that's it.
Perfect. Thanks a lot. All the best. Thank you.
Ja, Valentin Royer im Finale 6-1, 6-1 gegen Matthew William Donald ganz klar gewonnen und war insgesamt der stärkste Mann hier im Feld. Hatte auch das Halbfinale sehr klar gewonnen, im Viertelfinale gegen den Österreicher Jonas Trinker gewonnen. Also der war schon, ja, da kann man sagen, er war schon der beste Spieler, der da im Turnier rumlief.
Ja, und ganz ehrlich, also ich bin ein richtig großer Fan von ihm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in Sevilla beim Challenger bei der Copa Sevilla vor ein paar Monaten. Und da kam er auch aus der Qualifikation und hat einige sehr eindrucksvolle Matches, wie ich fand, bestritten, weil er eine unglaubliche Power in seiner Vorhand hat, hat einen sehr soliden Aufschlag, ist überhaupt sehr, sehr solide von der Grundlinie, scheut aber auch nicht den Weg ans Netz und gefällt mir so von seiner ganzen Attitüde auf dem Platz. Also ich finde den einen sehr interessanten Spieler und bin auf die Entwicklung sehr gespannt. Also, dass der auf Sand belegen dann auch diese Power übertragen kann, das hat mich sehr gewundert. Für mich ist er für den ITF-Circuit inzwischen viel zu stark. Das hat sich, wie ich finde, jetzt eben auch bei diesem Turnier in Heraklion herauskristallisiert, obwohl er in Anführungszeichen jetzt sage ich mal nur drei Turniere in diesem Jahr gewonnen hat. Aber auf den habe ich schon ein Auge, weil ich den irgendwie gut finde. Also von seinem ganzen Spiel her, ich bin da sehr auf dessen Entwicklung dann auch im nächsten Jahr gespannt und ob er den Schritt dann auch auf Challenger-Ebene weiterführen kann. Wie gesagt, das, was ich bisher gesehen habe, das war sehr überzeugend.
Und auch ihn habt ihr hier zuerst gehört. Und vielleicht werdet ihr in Zukunft dann sagen können, ja Mensch, den habe ich schon mal im Interview gehört bei der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe von uns. Wie geht's für dich weiter?
Du hast es, glaube ich, schon gesagt.
Maspalomas.
Ich werde allerdings noch einen kleinen Side-Event einpacken. Gibt ein ganz interessantes Turnier noch in der Trnava, wenn ich das richtig ausspreche.
Ja,
in der Slowakei. Genau, und da werde ich am Wochenende wahrscheinlich noch einen kleinen Besuch abstatten. Und dann geht's nach Gran Canaria zum großen Abschluss für diese Saison.
Ja, das ist ja doch toll. Und Trnava, das habe ich zum ersten Mal in den 80ern in der Sportschau bei einer Europapokalauslosung gehört. Spartak damals. Naja.
Ja, richtig. Sag es noch einmal.
Trnava, glaube ich, hieß es damals, wurde es damals genannt.
Das ist, glaube ich, auch korrekt, ja.
Ja. Wir werden auf jeden Fall sicherlich noch eine Challenger Corner in diesem Jahr anbieten und vielleicht dann auch aus Maspalomas. Und dann gibt es sicherlich noch mal im Rahmen unseres Jahresrückblicks dann noch einen Teil über die Challenger Tour. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns und TennisTourTalk.com auf jeden Fall bei Instagram. Und TennisTourTalk.com sollte auf jeden Fall bei euch in den Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.